Hier sind wir wieder mit unserem Sommerprogramm, die ausgewählten Perlen aus über 4 Jahren ausgeglaubt Geschichte werden euch da nochmal vorgeführt und heute kommt eine Folge, auch eine sehr frühe Folge aus dem September 2020, das war eigentlich mitten in der Pandemie drin. Und da haben wir uns in einem Special die Frage gestellt, was ist eigentlich christlich? Was ist eigentlich mit diesem eigenartigen Adjektiv? Wer oder was darf es sich christlich nennen? Und wir haben das Gespräch nicht nur zu zweit geführt, sondern mit einem Special Guest, mit Thorsten Dietz himself.
Genau.
Und den haben wir gar noch nicht so lange gekannt. Den haben wir irgendwie ein paar Monate vorher zum ersten Mal
getroffen. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen.
Ja,
so, als wäre Thorsten immer schon.
Genau, genau. Und jetzt arbeitet er quasi 3 Meter von mir entfernt im nächsten Büroraum. Aber damals, das war eine der ersten Begegnungen. Und da ist der Thorsten bei uns vorbeigekommen. Und wir haben, das ist vielleicht eine Besonderheit noch dieser Folge. Wer das mag, der kann das auf der Website auch mit Video reinziehen. Also da haben wir noch ein Video aufgenommen. Deshalb ist es auch nicht unbedingt Studioqualität, weil wir da im großen Raum an diesem, weißt du noch, an diesem schwarzen Tisch haben wir das aufgenommen.
Genau. Hey, mir sind verschiedene Dinge hängen geblieben, aber was ich nie wieder vergessen werde, ist, wie schnell und eloquent Thorsten war.
Ja.
Ich bin mir wirklich vorgekommen wie so ein Sonderschüler, der nicht sprechen kann. Weil Thorsten stand einfach da und hat lauter druckfertige Sätze formuliert, ohne Äs und Ö und Ü. Und ich habe so gedacht, ah Mann, wie geht das nur?
Ja, witzig, da erinnere ich mich auch dran, aber ich erinnere mich auch dran, dass wir ein Vorgespräch hatten. Wir haben ihn gefragt, du, würdest du mit uns, wenn du schon hier bist, könnten wir doch mit dir eine Spezialfolge aufnehmen. Ja, ja, gut, okay. Dann haben wir uns so 10 Minuten abgesprochen und dann haben wir uns angeguckt und gesagt, ja, ready, wir nehmen auf. Genau. Was jetzt? Was? Das war's mit der... Da war er schon auch sehr erstaunt, dass wir da so schnell zur Tat schreiten.
Genau.
Und er war aber dann natürlich parat wie ein Pirat. Also
Thorsten, wie Thorsten ist.
Genau, genau.
Was ist dir inhaltlich hängen geblieben? Gibt es so ein Highlight, wo du sagst, deswegen habe ich die Folge ausgewählt?
Ja, ich habe die nochmal angehört und fand, was ich faszinierend fand, ist, es gibt wirklich einen Erkenntnisfortschritt in der Folge. Es ist wirklich so, wir gehen diese Frage an und dann schälen sich irgendwie gewisse Überzeugungen heraus. Wir reden darüber, dass es nicht hilfreich sein kann, das Christliche einfach über irgendwelche Grenzen zu definieren und zu sagen, das hier ist quasi die Orthodoxie-Grenze und alles außerhalb darf nicht mehr als christlich gelten, dass es auch problematisch ist.
Stichwort Bleistift, gell?
Ja, das ist ein geniales Bild, das Thorsten eingeführt hat, das hat mir sehr eingeleuchtet. Er sagt, ja, ganz ohne Grenzen geht's nicht. Also man kann jede Gemeinschaft, die irgendwie sich profilieren will oder eine eigene Identität gewinnen will, muss auch sagen können, was sie nicht ist. Also ganz ohne geht's nicht. Aber er hat dann dieses schöne Bild gebraucht, man sollte die Grenzen mit Bleistift ziehen, damit man sie jederzeit wieder anpassen kann, weil man merkt, es verschieben sich Dinge und weil man sich selber verändert und so weiter.
Jetzt so knapp 3 Jahre später würde ich wahrscheinlich sagen, ja, heute sehe ich das mit dem Bleistift als super Metapher und würde sogar noch etwas weitergehen und sagen, vielleicht ist gerade dieses Grenzenziehen mit Bleistift, die ich dann wieder ausradieren muss, eigentlich die Grundtätigkeit von Kirche.
Mhm.
Also, dass man quasi immer wieder das Außen beobachtet, erweitert und verschiebt und dazu lernt und sich entwickelt, das finde ich für mich mindestens heute ein sehr stimmiges Bild.
Ja, sehr stark, ja, sehr stark. Ein Bild für Kirche. Grenzen mit Bleistift ziehen in der Bereitschaft, sie auch wieder zu verändern. Mir ist noch in den Sinn gekommen, dass ich da auch erzählt habe von meiner Sozialisierung, in der es enorm wichtig war, dass die Dinge das Adjektiv christlich tragen. Also da ging es auch ganz viel um Medienprodukte, um Konsum, um quasi Medienkonsum. Es musste, wir haben christliche Filme geguckt.
Christlich ist dann wie eine Marke,
ja,
oder?
Genau.
Als Adjektiv.
Man musste christliche Musik, da gab es so einen Musikversand, da gab es alles, was es in der Welt gab, gab es auch in christlich. Und da waren dann die Texte christlich und so. Es war alles so ein bisschen getauft. und dann war es in Ordnung und ich habe zeitweise sogar so Thrash Metal und Death Metal gehört, in dem der in quasi Bibeltexte gebrüllt wurden und dann war es in Ordnung, weil es waren ja Bibeltexte. Und da habe ich mich dann beim Hören nochmal selbst ein bisschen amüsiert. Also das ist die Folge zur Frage, was ist christlich, mit Thorsten Dietz als Special Guest.
Ja, lehnt euch zurück, genießt euren Liegestuhl und hört dem wunderbar eloquenten Thorsten
Dietz. Du sagst es immer so schön, aber es gibt wahrscheinlich, der größere Teil unserer HörerInnen wird wahrscheinlich noch keinen Urlaub haben. Aber
wirklich?
Ja, keine Ahnung, keine Ahnung.
Aber tut mir echt leid. Ich grüße euch eigentlich aus Italien.
Mental bist du schon dort.
Wenn ihr das hört, werde ich wahrscheinlich am Meer auf einem Liegestuhl liegen.
Tja, ob das jetzt hilft. Also, viel Spaß, ihr Lieben.
Jo, und bleibt christlich.
Ausgeglaubt.
Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das, was uns wichtig bleibt.
RevLab.
Hey Manu, weißt du, was ich nicht mehr glaube? Ich glaube nicht, dass ich ein Christ bin.
Ja, nee, da hätte ich jetzt gesagt, das habe ich mir auch schon ein paar Mal überlegt. Aber, und es gibt, ich kenne auch Leute, die das jetzt gar nicht überrascht.
Ja, ich weiß. Und genau wegen diesen Menschen wollen wir heute mal über das Thema sprechen. Was gehört eigentlich dazu, damit jemand ein Christ oder eine Christin ist? Und wo würden wir diese Grenzen ziehen? Warum ziehen wir diese Grenzen überhaupt? Und glücklicherweise müssen wir das nicht alleine tun.
Genau.
Sondern, tada, wir haben einen Experten hier.
Thorsten.
Herzlich willkommen, Thorsten.
Ja, danke schön.
Schön, dass du bei uns bist.
Wunderbar. Thorsten, wir haben uns schon ein paar Mal unterhalten innerhalb von RevLab. Und du bist ja ein regelmäßiger Blogbeitragsschreiber bei uns und hast wirklich enorm geistreiche und anregende Blogbeiträge schon verfasst und mit mir in Popcorn Culture gesprochen. Jetzt bist du hier bei Ausgeglaubt in einer Spezialfolge. Und genau, es geht um die Grenzen des Christlichen.
Ja, wo begegnen euch solche Grenzen? Also habt ihr das auch so mit Anfragen zu tun? Ist es überhaupt noch christlich, was du machst? Oder ist es einfach noch so bestenfalls irgendwie religiös?
Ich meine, ich mache die lustige Erfahrung, je nachdem, wo du bist. Ich bin ja in mehreren Töpfen gleichzeitig. Ich bin in einer pietistischen Hochschule. Da gibt's so ein bestimmtes Grundgefühl, was christlich ist. Ich bin an der Uni Marburg. Da sind die Grenzen ein bisschen anders. Da muss man schon ungefähr gucken. Ich bin Pfarrer gewesen in der Kirche. Hab da richtig volles Programm. 5 Jahre lang mit Taufen, Beerdigung. Da sind die Grenzen wieder ganz anders. Und das ist so verstörend, glaube ich, für viele, wenn man von einer Bubble in die nächsten geht. Irgendwo intern gibt es eine Art Klarheit, aber es ist unterschiedlich und es ändert sich sogar im Laufe der Jahrzehnte.
Ja. Also auch in den Bubbles selbst, das meinst du?
Ja.
Genau, ja, das kann ich mir vorstellen.
Ja.
Jetzt weiß ich von Manu, dass der ja eigentlich auch ein Stück weit die Bubble gewechselt hat, oder in den letzten Jahren.
Ja, ein Stück weit schon. Ja, ich bin ja sehr stark in dieser, sage jetzt mal, hochreligiös-evangelikalen Welt auch groß geworden und zu Hause gewesen. Und ich habe ja immer noch sehr enge Verbindungen dahin. Und jetzt bei den Reformierten merke ich, ist der Groove natürlich anders.
Short,
ja. Ja, das ist keine Frage. Man könnte sagen, es ist ein weiterer Pool, natürlich ein offenerer Pool. Es ist auch ein größerer, sage jetzt mal, ein größerer Apparat, das Ganze. Da sind ganz, ganz, also ich sage mal, das Spektrum ist sehr viel weiter.
Ja.
Aber es gibt natürlich Do's und Don'ts, genauso wie in der evangelikalen Szene.
Ne? Mach mal so ein Don't.
Ja, ich weiß nicht, wenn man sich jetzt in, ich sage jetzt, wenn man vielleicht an einer Stelle, die an beiden Orten so ein bisschen diesen Lackmustest-Charakter hat, das sind natürlich sexualethische Fragen, gell?
Darüber wollen wir aber nicht sprechen,
ne? Nee, da wollen wir jetzt nicht. Nee, aber das ist doch der Klassiker.
Ja. Ja.
Jetzt bei den Evangelikalen kannst du dich damit einfach definitiv in die Nesten setzen und auch wirklich disqualifizieren.
Aber auch total profilieren, oder?
Profilieren auch, genau. Wenn du dich eher konservativ positionierst und sag jetzt mal in Sachen Homosexualität und Transsexualität und so dich da eher skeptisch, kritisch äußerst und fernhältst. Und das Gegenteil ist eigentlich der Fall so in reformierten Kreisen.
Ja,
da kannst du dich als persona non grata äußern, outen, wenn du da nicht einen allzu aufgeschlossenen Kurs hast.
Ich glaube,
glaube, das eine sind so die sexualethischen Fragen. Ich würde jetzt aber sagen, dass es in den Landeskirchen noch mal stärker auch politische Grundfragen sind.
Ja. Also in den Landeskirchen kannst du die Erfahrung machen, die Botschaft ist, wir sind offen für die ganze Vielfalt, für die ganze Breite an Menschen, an Kulturen, an Frömmigkeit, an Gedanken. Wir wollen einen offenen Diskurs. Geh dahin und sag, ich bin von der AfD, ich bin da engagiert, kann ich mich hier einbringen, positiv und so. Du wirst die Grenze spüren. Sie ist da und sie kann hart sein. Ja. Also es ist auch relativ, was an Offenheit wirklich gelebt werden kann. Die Grenzen werden gezogen halt immer ein bisschen anders.
Ja. Ich glaube, das eigentlich spannende wäre ja jetzt mal drüber nachzudenken, ist klar, oder Institutionen müssen diese Grenzen ziehen. Also wir können nicht irgendwie sagen, die EKD, die jetzt ein Boot aufs Mittelmeer schickt, arbeitet gleichzeitig mit der AfD zusammen und organisiert ein fröhliches AfD-Ostern oder irgendwie sowas. Ich meine, es liegt ja irgendwie in der Sache. Aber es ist ja noch mal was anderes, grundsätzlich zu fragen, ob etwas überhaupt noch christlich ist. Mhm. Also jetzt zum Beispiel, ich könnte mir viele Positionen vorstellen, wo ich sagen würde, das finde ich jetzt in einer reformierten Landeskirche schwierig, also da, wo ich herkomme. Mhm. Würde aber trotzdem deswegen nicht sagen, dass kein Christ oder keine Christin auf der ganzen Welt diese Position haben kann.
Ja. Mhm. Ja, also will ich auch sagen, dass die Frage ist, ob man das überhaupt an Positionen festmachen kann. Also ob das überhaupt verfängt zu sagen, das Christliche macht man an bestimmten Positionen fest. Also
ja, oder Praktiken. Also mir ist es in meiner Jugend mal so gegangen. Ich war frisch bekehrt, ich habe meine Bekehrung erzählt, waren alle begeistert, war so richtig kernevangelikal. Und dann ist mir mal, habe ich so erzählt, ja, als Jugendlicher hatte ich viele Hobbys, ich habe Karate gemacht und dann habe ich gesagt, das war auch richtig gut, das hat mir gut getan, habe ich heute noch Freude und so. Hat mir einer einen langen Brief geschrieben, ja, geht gar nicht, das ist wie Yoga, da sind geistige Hintergründe dabei, man kommt da in den Einfluss von Machtsphären und da ist immer irgendwie was Meditatives, davon müsste man sich lossagen. Da war ich geschockt, wie klar man sein kann. Hat mir auch damals überhaupt nicht eingeleuchtet, aber sowas gibt's.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Ich kenne das ein bisschen aus dem Bereich der Musik. Da gab es eine ganz klare Unterscheidung halt zwischen christlicher Musik und nicht christlicher Musik. Okay. Und das war ganz witzig, weil das sich wirklich dann an den Texten und am Bekenntnis der Künstler festgemacht hat, nicht am Musikstil. Also ich habe eine Zeit lang, habe ich so...
U2 war wahrscheinlich immer so ein bisschen...
Ja, die waren so, das waren so Grenzgänger, wow. Ich habe eine Zeit lang habe ich Thrash Metal und Death Metal gehört, also wirklich so und so und das war kein Problem, weil das waren alles Christen und die Texte, die haben dann Psalmverse haben die dann in dieser Stimme zitiert,
dann war das alles, also man könnte wunderbar bestimmt auch Apokalypsen irrsinnig vertonen, so, oder? Also irgendwie der Drache frisst das Kind.
Ja. Und ich weiß nicht, ob Xavier Du in der Schweiz bekannt ist, aber das gibt's. Ja. Die CDs aber sind vorhanden.
Aber das Witzige war, die haben die genau gleiche Symbolwelt haben die bedient, diese Bands. Da konntest du T-Shirts kaufen mit Teufel und Dämonen drauf. Aber der Herr Jesus hat sie natürlich besiegt. Und deshalb war das dann alles wieder in Ordnung. Das war mit Blut und alles und das ganz fürchterliche Bildwelten. Aber, also genau wie bei diesen satanistischen Anführungs- und Schlusszeichen-Bands, aber es war halt alles quasi auf den Kopf gestellt. Okay, und dann war es gut, weil das war ja christlich.
Ja. Also, und das Christliche daran war, dass die Musiker sich selbst als Christen verstanden haben, oder was wäre das Christliche?
Die haben sich als Christen verstanden,
oder Bibeltext
und die haben das in den Texten auch zum Ausdruck gebracht. Ja. Das ist schon wichtig. Also es gibt so eine gewisse Jesus-Frequenz, die muss man schon hinkriegen.
Es ist halt neu. Also ich kann mich erinnern, vor 30 Jahren gab's die letzten Diskussionen, Rockmusik, ist das nicht satanisch? Mhm. Es wurde am Rhythmus festgemacht. Ja. Da sagt man, das ist irgendwie Rhythmus. Ein Rhythmus, der nicht mehr geheiligt ist, der unordentlich, da werden Gefühle, da wird der Körper, das ist das Fleisch und es ist Verführung, wenn man glaubt, das durch christliche Texte heiligen zu können. Der Satan hat im Grunde durch diese Musik seine Schlingen geworfen. Das starb damals aus, aber ich habe das noch mitbekommen. Ja. Und das ist es, die Grenzen verschieben sich. Ne? Also in den 70er Jahren wäre das, glaube ich, hätte man das nicht durchgehen lassen.
Okay, ich finde das total spannend, aber wir könnten ja mal versuchen, von uns her zu beschreiben, wo wir jetzt sagen würden, also damit ich das christlich nenne, müsste irgendwie A, B, C erfüllt sein. Habt ihr sowas A, B, C-mäßiges oder wie würdet ihr das beschreiben?
Also Das hat uns ja letztens eine Religionswissenschaftlerin gefragt, gell?
Ja, genau.
In einem Gespräch.
Ja.
Da wollte sie auch wissen, ja, gibt's da auch Grenzen und so? Mhm. Und ich würde wirklich sehr stark versuchen, das nicht von den Grenzen her zu bestimmen, sondern von der Mitte. Und da wäre für mich wirklich christlich, hat irgendeine Nähe zur Person von Jesus Christus. Das wär für mich dann schon wichtig. Also, dass ich würde mich nicht imstande fühlen und ich habe auch nicht den Impuls, derjenige sein zu wollen, der die Grenzen zieht. Aber für mich ist schon christlich, steht für mich in Beziehung zur Offenbarung Gottes in Jesus Christus irgendwo. Okay.
Also ich kenne das gut und da, wo ich zu Hause bin, ist das tatsächlich die Regel, dass man sagt, wir können nicht die Herde bestimmen von den Grenzzäunen her. Ja. Dann haben wir da ständig Verwundungen und so. Wir müssen sagen, in der Mitte unserer Herde steht der Brunnen, das ist Jesus Christus, und die sich dahin halten, naja, die Entfernung zum Brunnen, dass man nicht ertrinkt, dass er verdurstet, das ist im Grunde für jedes Schaf das Maß, und wenn wir uns an diese Mitte halten, das ist tausendmal besser als Grenzen. Ich erlebe nur, es funktioniert so bedingt. Ne?
Ja,
wenn
ja.
du dann doch in Grenzen ja, ja. kommst, sagen die Leute, reden wir noch vom selben Brunnen.
Ja, ja, ja.
Wir sehen doch an Sexualethik oder irgendwas ja, ja. festgemacht, ob ja, es noch ja. dasselbe ist. Ne?
Ja. Hey, man, ja. Was mir halt auffällt dabei, ist, dass wir jetzt alle nicht davon gesprochen haben, naja, alle Getauften zum Beispiel. Das wäre so eine klassische Antwort, die man irgendwie erwarten könnte. Also wer getauft ist.
Ja.
Das scheint irgendwie nicht mehr diese identitätsbildende Kraft zu haben.
Mhm.
Jetzt kann man sagen, ist ja gut so, weil das war irgendwie total exklusivistisch oder was auch immer. Auf der anderen Seite hat es natürlich auch etwas sehr, sehr Befreiendes. Also wenn ich sage, naja, wer getauft ist und ich lebe damals in einer Gesellschaft, in der ganz, ganz viele Menschen getauft sind, da muss ich nicht immer die Frage stellen, gehört die jetzt mit ihrer Haltung noch dazu oder nicht?
Ja, aber da hat die Welt auch sich geändert. Früher war es ja eine universale These, alle sind getauft und gehören dazu. Es ist eine partikulare These geworden. In den Großstädten, jedes zweite Kind wird nicht mehr getauft, weil die Eltern sagen, zu viel Geld, zu teuer, ich kenne da keinen, schaffe ich nicht und so. Also funktioniert es gar nicht mehr, obwohl es mal eine Grenze war, die vor Jahrzehnten gut war.
Ja. Und woran macht man denn jetzt diese Mitte, Manu? Du hast es schon ein paar Mal stark gemacht in Gesprächen, dass du sagst, was sich auf Jesus bezieht. Also ich meine, wäre ich jetzt zum Beispiel in deinem Bild ein Christ, wenn ich sage, naja, der hat eigentlich auch immer ganz gute Ideen gehabt und war so ein Vorläufer des humanistischen Menschenbildes, das mir heute noch wichtig ist. Würdest du dann sagen, ja, du bist ein Christ?
Ja gut, das ist jetzt wieder die Frage, wenn ich dann beurteilen soll, wer jetzt sich zu Recht ein Christ nennt und wer nicht. Also wenn jemand für sich in Anspruch nimmt, ein Christ zu sein, dann habe ich eigentlich nicht jetzt den Impuls, ihm das abzusprechen. Ja. Ich frage mich dann immer, was ist das Ziel mit dieser Frage, was ist christlich? Weißt du, was will man damit?
Warum tut man?
Genau. Warum will man das? Es kann ja sein, dass eine Gemeinschaft sagt, wir möchten irgendwo Grenzen festlegen, um auch unsere Identität irgendwie festzumachen oder so. Wenn ich das jetzt rein theologisch würde ich sagen, wir haben uns ja auch schon ein paar Mal darüber unterhalten. Ich gehe ja davon aus, dass Gott auf der ganzen Welt mit jedem Menschen irgendwo unterwegs ist. Also kann ich nicht sagen, ja, christlich und nicht, ich kann die Welt nicht in eine christliche und eine nicht christliche Welt aufteilen und sagen, mit der nicht christlichen Welt hat Gott nichts zu tun. Das könnte ich ja theologisch schon nicht durchziehen. Also
das bringt mich jetzt natürlich auf den Gedanken, ob es überhaupt sinnvoll ist, von christlich oder nicht christlich zu sprechen. Also ich finde, unter der Vorstellung, dass sich jemand auf das Christentum bezieht oder auf eine vorgestellte Figur dieses Jesus von Nazareth oder auf das, was er selbst in Christus glaubt und hofft, das kann ich mir alles gut vorstellen. Ich glaube, es wird immer dann sehr schwierig, wenn aus dieser Person oder aus dieser Vorstellung dann ein Adjektiv wird.
Ja.
Also wenn ich dann sage, diese Idee ist christlich, aber die andere nicht mehr, dann schaffe ich eigentlich ein sehr enges Bild oder muss das quasi schon geschaffen haben, um das irgendwie zu integrieren.
Ja.
Ich würde es auch ablehnen, ehrlich gesagt, selbst mit Adjektiven oder Subjekten diese Einteilung vorzunehmen. Man müsste Gott sein und müsste können. Mhm. Ja. Die ganze Geschichte zeigt auch, wie viel Heuchelei, wie viel Selbsttäuschung, wie viel Heimtücke auch manchmal dabei ist. Ich würde davon ganz weggehen. Ich würde sagen, sozialpsychologisch entstehen Grenzen. Wir sollten darauf achten, dass wir sie mit Bleistift ziehen. Dass sie jederzeit korrigierbar sind. Ja. Und ansonsten nicht Adjektive, nicht Subjekte. Ich würde es lieben, auf Adverbien zu setzen. Also wie Menschen glauben, lieben, hoffen, miteinander umgehen, sehen, das finde ich ehrlich gesagt fast am wichtigsten, als die Menschen drinnen oder draußen, dieses Ding, Karate drinnen oder draußen, ja, also das bringt ganz, ganz wenig. Es ist eine Frage, wie du es machst und lebst.
Ja, ja. Das gefällt mir. Also das ist quasi wie ein Modus wäre, oder?
Ja. Ja.
Damit kann ich jetzt spontan sehr viel anfangen. Ich glaube auch, die Dringlichkeit der Frage, ob etwas christlich ist oder nicht, ist wahrscheinlich für ganz, ganz viele Menschen sehr gering.
Ja.
Und zwar deswegen, weil ja früher, ich mache das jetzt ein bisschen schematisch, oder? Aber war eine große Frage, wer gehört noch zur Kirche? Mhm. Und wer zur Kirche gehört, ist ins Heil eingeschlossen. Also der hat ein schönes Leben nach dem Tod.
Ja.
Und dann haben wir das mal so ein bisschen aufgeweicht, Kulturkampf etc. Also ja, wenn du halt Hälfte Katholiken, Hälfte Reformierte hast, dann kann nicht die Hälfte falsch liegen, das wäre ärgerlich. Also sagst du quasi, okay, es wechselt auf die Frage, wer ist Christ oder Christin. Aber seit praktisch niemand mehr davon ausgeht, dass wir es mit einem Gott zu tun haben, der irgendwie nach Konfessions- oder Religionszugehörigkeit Menschen belohnt oder bestraft nach dem Tod, ist diese Frage ja irgendwie auch nicht mehr so entscheidend.
Ich kenne die Frage eigentlich aus dem Kontext am ehesten noch, dass man Leuten eine gewisse Sicherheit geben will, worauf kannst du dich verlassen oder wem oder was kannst du Vertrauen schenken, dass man so sagt, ist das christlich, ist das vertretbar oder so, kann man das seinen Kindern anempfehlen?
Das ist wie ein Gütesiegel.
Ja, genau. So habe ich das, also eben mit, ich habe vorhin das Beispiel mit der Musik gewählt. Das war mir sehr nah damals. Das war wirklich eine Frage, die man immer stellen musste. Ist das christlich? Mir begegnet das jetzt vielleicht noch zum Beispiel bei so spirituellen Praktiken oder so, dass man dann fragt, eben jetzt Yoga oder so, da erzählt irgendeine ganz begeistert von ihren Atemübungen und dann poppt dann in evangelikalen Kreisen dann gerne mal die Frage auf, ja, ist das denn vielleicht nicht unbedingt, ist das Yoga christlich? Es gibt ja auch christliches Yoga, ja.
Ah, gibt's auch?
Ja, also genau. Aber so, ist das christlich vertretbar? Ist das irgendwie? Da begegnet mir das noch.
Ja, und es wird absurd, dass du Christen hast, die Boxen total super finden und bei Yoga sind sie auf den Bäumen. Warum? Man müsste die Kriterien klarer offenlegen dafür und je näher man hinsieht, desto mehr ahnt man, da gibt's große Probleme.
Ja. Also der Versuch, das Christliche zu definieren, überholt sich selber immer wieder. Also das.
Und dann würde ich doch sagen, wir kommen ohne Grenzen nicht durch die Welt. Ihr habt schöne Berge hier in der Schweiz, soweit ich weiß. Sind hier Pisten verzeichnet. Und bei den Pisten, weißt du, da kommt man ziemlich sicher runter. Man ahnt, die Berge sind so groß. Es gibt neben den Pisten viel Berg und viel Schnee. Man käme auch runter. Menschen machen es auch. Mhm. Aber wir ziehen schon in der Regel Pisten und empfehlen Leuten, auf den Pisten zu bleiben, weil wir sagen, es sind gebahnte Wege. Heißt nicht, dass du nicht anders zum Ziel kommst. Aber wer weiß,
aber dieses Bild finde ich jetzt super, um einen ganz anderen Punkt wahrscheinlich auch ein bisschen dagegen nochmal stark zu machen. Würdest du sagen, Pisten sind dann super, wenn ich weiß, dort ist das Ziel und es gibt Après-Ski. Und dann frage ich mich, welches ist der beste Weg? Das ist dann die Piste, da bin ich am schnellsten unten. Aber heute gehen wir doch auch Skifahren und ich meine das jetzt, ich übertrage das jetzt auf die Art, wie wir leben, so, dass wir sagen, wie kann ich die Abfahrt möglichst unterhaltsam, möglichst spannend, möglichst individuell auch gestalten. Und dann ist doch eigentlich das Abseits der Pisten immer das, was ein bisschen höheren Sexappeal hat, als auf der Piste zu bleiben.
Ja, ich habe jetzt deine Metapher ein bisschen weitergezogen. Ja. Ich find's einfach mal bemerkenswert, dass du jetzt, wenn ich dich richtig verstanden habe, eigentlich so die himmlische Belohnung mit dem Après-Ski parallelisiert hast.
Ja, genau, das wäre so, ja. Ja, aber wenn du jetzt davon ausgehst, dass quasi der Sinn des Lebens nicht mehr darin besteht, so zu leben, dass du danach in den Himmel und nicht in die Hölle kommst.
Ja, ja, ja.
Und ich würde sagen, ganz viele auch Christinnen und Christen denken das heute nicht mehr so.
Ja.
Dann ist aber vielleicht die Piste gerade das eher nicht so attraktive. Es ist eben vielleicht lustiger, 4 verschiedene Meditationspraktiken auszuprobieren, sich mit ganz verschiedenen Thesen zu beschäftigen, die gerade an dieser Grenze oder drüber hinweg sind, wo man sagt, ah, das ist noch safe. Mhm.
Wieso? Na, also da würde ich sagen, das Ziel müsste von seiner ganzen Wesensart her schon auch den Weg mitbestimmen. Weiß nicht, ob ihr Känguru-Chroniken kennt, da gibt's so einen Spruch, wo das Känguru sagt, wenn das Ziel eine lustigere Gesellschaft ist, dann muss doch der Widerstand gegen das Jetzige schon lustig sein.
Ja,
also wenn das Ziel ist, Reich Gottes, Frieden, Gerechtigkeit, Freude, sind das auch Merkmale des Weges. Es sollte auch was mit Freude zu tun haben, mit Gemeinschaft, mit Frieden, mit Ringen um Gerechtigkeit. Wenn es das nicht ist, wenn der Weg, Hauptsache ich komme zum Ziel, ist da was falsch. Dann ist es adverbial irgendwie fehlbestimmt.
Stimmt, da würde das Adverbiale natürlich mega helfen wieder, oder? Dass man quasi sagt, naja, also wenn die Abfahrt schon langweilig ist, dann führt die wahrscheinlich nicht zu Gott.
Wenn sie eng gespurt ist, ist fraglich, ob sie in Weiße geht.
Genau. Also das, was du vorhin gesagt hast, ich habe so ein bisschen den Verdacht, das hat aber auch mit Persönlichkeit zu tun. Also du bist eine, und da haben wir ja auch Ähnlichkeiten. Also so diese Freude auch irgendwie was Unkonventionelles zu denken oder so oder mal irgendwie von der Spur abzuweichen. Das haben aber nicht alle. Es gibt auch sehr sicherheitsliebende Menschen, die ganz gerne ihren Weg in der Mitte der Piste fahren würden und möglichst sich nicht in Gefahr begeben, irgendwie da alleine zwischen Bäumen und Steinen sich wiederzufinden. Also das gibt's ja auch, gell?
Und da wäre doch jetzt interessant, noch mal drüber nachzudenken, was ist denn eigentlich die Funktion oder die Rolle, die das Evangelium darin hätte?
Ja.
Mhm. Ich könnte mir halt, oder ich erlebe das Evangelium als etwas, das mir Angst nimmt. Vor der Frage, ob ich jetzt auf dem richtigen Weg bin. Oder ich kann mich gut erinnern, so als etwa 8-jähriger Junge dachte ich, dass es eine Hölle gibt und einen Himmel. Und jetzt ist ganz, ganz wichtig, dass ich die Dinge richtig mache, weil sonst lande ich in der Hölle. Das nicht mehr zu glauben, sondern ein Vertrauen zu haben, dass Gott mit der ganzen Welt zurechtkommen wird. Und also auch mit mir, hat für mich etwas Befreiendes zu sagen, komm, wir schauen mal, wie der Weg durch den Wald führt. Mhm. Oder wir versuchen mal diesen Sprung, statt auf der Piste zu bleiben.
Mhm. Ja. Mein Luther konnte sagen, wer sich vor der Hölle fürchtet, kommt hinein, weil er vom falschen Motiv bestimmt ist. Er ist ihr bereits verfallen. Er lebt gar nicht aus der richtigen Motivlage heraus. Insofern würde ich schon sagen, Evangelium, Reich Gottes, Jesus Christus, das ist adjektivistisch und substanziell die Vision, das große Ziel und darin auch der Maß, wie wir adverbiell klarkommen. Ja. Ich würde dann schon sagen, hier dürfte sich jeder ehrlich machen, ohne Grenzen ist keiner von uns unterwegs.
Ja.
Und unsere Grenzen sind unsere Grenzen. Das sind nicht die, die Gott sieht. Sie sind sehr zufällig, sehr geschichtlich, sehr wandelbar. Und wir sollten alle paar Jahre wirklich mal gucken, macht das noch Sinn? Passen unsere Adverbien noch zu dem, worauf wir hoffen?
Ja, das finde ich ganz gut. Und ich glaube, da wäre dann auch wichtig, sich einzugestehen, oder, dass das, was wir christlich nennen, auch in diesem adverbialen Sinn, ein Resultat ist einer kulturellen Lerngeschichte. Mhm. Also nicht, dass es einfach nur darum geht, komm, wir gehen zurück zu den Ursprüngen und schauen mal, wie das dieser Jesus ganz genau gemacht hat, sondern wir haben auch vieles gelernt. Also wir haben auch gelernt, wo Religion Verletzungen anrichten kann, wo sie Leute ausschließt etc.
Ja.
Und dann müsste das Christliche eigentlich auch etwas von dieser Lerngeschichte mitführen.
Ja, ja. Und dazu würde dann aber auch gehören, was du vorhin angedeutet hast, dass man eben seine eigenen Grenzen auch transparent macht, dass man sich auch Rechenschaft ablegt darüber, wo man selber Grenzen zieht und dass man sich auch fragt, als Person und als Kirche auch, wo man vielleicht sich den Weg zu Menschen auch versperrt durch Grenzen, die man zieht oder wo man dann mit Bleistift gezogenen Grenzen mal noch anders vielleicht setzen müsste. Also das nur kurz der Gedanke mit den, wir arbeiten ja auch mit Milieustudien und mit den mit diesen
diesen verschiedenen Milieus und Submilieus. Das ist ja eine, ich sage jetzt mal ein Beispiel dafür, da sind die Grenzen zum Teil sehr, sehr scharf gezogen zwischen den Milieus. Und da haben wir uns auch als Christen und als Kirchen, haben wir uns auch wahrscheinlich Chancen verspielt, indem wir eben selber an unseren eigenen Grenzen angestoßen sind.
Ja. Gibt nicht diese, das ist von Paulus, glaube ich, wo er über das Götzopferfleisch schreibt und ob man das jetzt essen darf oder nicht. Ja. Oder? Ja. Also so diese Idee, dass uns irgendwie alles erlaubt ist, aber dass nicht alles gut ist für uns.
Ja.
Und ich finde immer, das hat ja auch nochmal so eine soziale Komponente, dass wenn ich mir jetzt denke, okay, für mich ist das jetzt kein Problem, dies und das zu tun, da muss ich ja nicht jemanden, wo ich weiß, dass das jetzt für diese Person aber total prekär wäre und dass sie diese Art von Freiheit nicht hat und vielleicht auch gar nicht braucht, dann quasi damit konfrontieren und sagen, hey, so richtig frei bist du aber erst, wenn du deine eigene YouPorn-Playlist hast zum Beispiel.
Ja.
Oder? Nee, also ich meine, das wären ja solche Dinge.
Genau. Ja, und da gibt's zum einen den Rüffel an die Starken, ne? Macht euch nicht zum Maß aller Dinge. Wenn Menschen Berührungsängste vor wer weiß was haben, selbst wenn sie nicht recht haben, haben sie Recht auf ihr Gewissen zu hören. Ja. Weil wir Gewissenswesen sind, wir brauchen eine gewisse Sicherheit unserer Überzeugung, um gerne und gut und freudig handeln zu können. Und wer das nicht respektiert, nimmt die Leute nicht ernst. Die Grenzen sind aber tatsächlich individuell.
Ja. Und das wäre ja dann eigentlich so das Christliche vielleicht, wenn man so sagen will. Und ich meine das jetzt als Modus, wo wir sagen, wir versuchen uns eine Mentalität anzutrainieren, eine Betriebskultur einzuüben, die einerseits aus ganz viel Freiheit besteht, die man einander einräumt und lässt, auch da, wo man selbst nicht weiß. Aber auf der anderen Seite dann auch sagt, wir versuchen uns auch zu schützen und uns nicht zu überfordern mit dieser Freiheit und der Weite der Grenzen.
Ja, oder? Genau. Ja, und das wäre ein Leben stärker aus der Liebe als aus der Angst. Wenn du sofort Grenzen sagst, ist die Angst halt sehr hoch.
Ja.
Jetzt wäre es Wahnsinn zu sagen, wir dürfen keine Angst haben. Also Angst zu akzeptieren als menschlich ist wiederum sehr heilsam und insofern auch Grenzen, aber in diesem Bewusstsein. Und wenn die alles bestimmen, du lieber Himmel, dann wird's eng und enger und streng und strenger. Ne?
Genau. Mit diesem wunderbaren Reim, glaube ich, können wir diese fröhliche Runde beschließen. Vielen Dank, dass du da gewesen bist, Thorsten. Das war ein schönes Gespräch mit dir. Wir hören uns wieder in einer Woche mit euren Reaktionen auf Ich glaube nicht mehr, dass ich ein Christ bin oder so.
Das war eine Grenze.
Das war eine Grenze. Ich fühle es. Ich fühle, was da
hör auf, mich zu schlagen.
Das hast du zu verantworten.
Also, wir freuen uns auf eure Reaktionen. Und bis dahin, gebt Acht aufeinander und auf euch selbst. Gute Zeit. RefLab.